So, wir kommen zum fünften Punkt und das ist der einzige Punkt für diese Stunde. Sie können damit ausrechnen, wie lange wir brauchen. Wir haben jetzt 4 geschafft in einer Stunde, also in einer Viertelstunde, schätze ich, haben wir Feierabend. Ich hätte mir jetzt mehr Freude gewünscht, aber ist okay. Ich nehme bewusst Daniel 7 exemplarisch heraus. Zum einen gibt es weitere Texte bei Daniel, die äußerst interessant sind, aber auch in der Auslegung noch schwieriger. Auch sehr umstritten, was die Konkretionen anbetrifft, ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir in Daniel 7 die Verbindung haben mit dieser universalen Weltdeutung und dem Menschensohnwort. Und in dieser Kombination ist Daniel 7, wenn ich recht sehe, einmalig. Nicht das Menschensohnwort ist in dieser Form nur hier zu finden. Übrigens auch der Titel Menschensohn ist einmalig. Wir haben den Menschensohn auch im Buch, wen hatten wir gestern? Genau, der ist Hesekiel. Daniel weithin auch aramäisch formuliert, bei Hesekiel hebräisch, aber die Verwendung in Hesekiel hat nicht die Dimension von Daniel 7. In Hesekiel ist es vermutlich tatsächlich ein menschlicher Titel, du Menschenkind. Ja, ich bin ja auch ein Menschenkind. Wir alle sind Menschenkinder. Aber der Menschensohn bei Daniel hat eine ganz andere Dimension. Und in dieser Weise ist Daniel 7 einmalig. Und wir lernen an Daniel 7 und auch an anderen Texten, wie ein Text eine Wirkungsgeschichte haben kann von ganz großer Bedeutung für die biblische Tradition. Ja? Da könnte ich jetzt andere Vergleichstexte aufzählen, die Wirkungsgeschichte biblischer Texte ist nicht bei allen Texten gleich. Und Daniel 7 hat in dieser Kombination von Menschensohn und dieser Darstellung der Weltgeschichte in der Form von Daniel 7 meines Erachtens eine alttestamentliche Einmaligkeit, die wir so bisher nicht haben. Übrigens danach auch nicht mehr, aber im Alten Testament kommt auch nach Daniel nicht mehr viel. Historisch. Und deshalb jetzt die Entscheidung, meine Entscheidung für Daniel 7. Daniel 7, Vers 1. Sie haben es ja vor sich, ich habe Ihnen heute ein etwas ausführlicheres Manuskript gegönnt. Bitte. Aber haben Sie jetzt keine falschen Erwartungen für morgen. Es werden morgen keine 6 Seiten sein. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Wir sind geschichtlich erneut bei Belsazar, dem letzten König oder Unterkönig im babylonischen Reich. Belsazar im ersten Jahr, die Datierung ist wie vieles umstritten, was die exakte Geschichte anbetrifft, vermutlich das Jahr 548. Dann wäre Daniel 70 Jahre alt, auf jeden Fall ist er im fortgeschrittenen Alter. Zu dieser Alterszahl nur eine Anmerkung. Es gibt ja deutliche Parallelen zu Kapitel 2. Das ist die Vision von der Statue, die dann beschrieben wird von Kopf bis Fuß, goldenes Haupt, dann kommt Silber, dann kommt Kupfer und dann kommt Eisen und dann Eisen und Ton gemischt. Diese Vision entspringt einem Traum von Nebukadnezar. Interessant. Der babylonische König hat einen Traum, den niemand deuten kann außer Daniel. Das ist nicht der Traum von Daniel. Es ist der Traum des heidnischen Königs. Und Daniel deutet diesen Traum. Und hier haben wir schon ein Grundmodell des Geschichtsverständnisses. Jahrzehnte später hat Daniel ein ähnliches Gesicht von den vier Weltreichen. Und es zeigt sich hier eine Kontinuität. Da widerspricht sich Gott von seiner ersten Vision mit der jetzigen Jahrzehnte später nicht, sondern die jetzige präzisiert die frühere. Kein Widerspruch, nicht? Kontinuität in der geistlichen Erkenntnis. Haben wir eine Kontinuität in der geistlichen Erkenntnis? Geht unser Erkennen weiter? Und das haben wir hier. Kein Widerspruch, sondern eine Weiterentwicklung. Und interessant, dass Gott unterschiedliche Wege verwendet. Ich habe es bewusst betont. Die erste Vision dieser Art hat Daniel durch den Traum eines heidnischen Königs. Und Gott schenkt ihm die Gabe, diesen Traum zu deuten, geistlich zu deuten. Und jetzt hat er ein ähnliches Gesicht selber. Interessant, aber zum Verständnis braucht er dann einen Deuteengel. Das unterstreicht nochmal, Träume und Visionen sind nicht unbedingt an sich verständlich in ihrer Bedeutung. Der Nebukadnezar braucht den Daniel zum Deuten und Daniel braucht den Deuteengel. Zwei bis acht, der erste Teil, die vier Tiere aus dem Meer. Da lese ich den Text. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Soweit die vier Tiere aus dem Meer. Tier 1, ein Löwe. Aufgerichtet wie ein Mensch. Ein menschliches Herz ist ihm gegeben. Die Deutungen, was diese Betonung des menschlichen Herzens bedeutet, gehen weit auseinander. Und wir werden das, ich habe es vorher gesagt, bei dieser bildhaften Sprache einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir hier eine Fülle von Interpretationen haben, nicht? Also in einem Wort zum Beispiel, das da lautet, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, ist die Interpretationsbreite deutlich schmäler. Ob wir es dann tun, ist eine ganz andere Frage, obwohl das im Wortsinn ganz eindeutig ist. Aber diese bildhaften Texte, ich habe es vorher gesagt und ich betone das bewusst, da haben wir eine gewisse Bedeutungsbreite. Manche sehen zum Beispiel im Menschen einen Hinweis auf die Schwäche. Ich möchte jetzt nicht viele Auslegungsmöglichkeiten hier darstellen. Ich deute es etwas anders. Ich deute es so, dass wir hier einem Reich begegnen mit durchaus humanen Zügen. Es sind ja alle vier Tiere, Tiere, die aus dem Meer kommen. Das Meer ist biblisch ein Symbol für die chaotisch gottfeindliche Welt. Könnte auch sagen, für die gefallene Welt. Alle vier Tiere, alle vier Reiche kommen aus diesem Meer. Übrigens ganz parallel, Offenbarung 13, ganz parallel zu Daniel. Für Daniel weiter allerdings. Und das muss man sehen. Aber jetzt gibt es bei diesen menschlichen Reichen, alle Reiche gehören zur gefallenen Welt. Keines ist anders als das andere. Es gibt Reiche in dieser Welt mit unterschiedlicher Qualität. Jetzt frage ich Sie ganz einfach, wo leben Sie zurzeit lieber? Unter dem Tier aus dem Meer Merkel oder unter dem Tier aus dem Meer Assad? Wo leben Sie lieber? Ich nehme Ihre Reaktion, es ist Ihnen egal. Verstehen Sie? Aber alle Reiche sind nach dieser Vision Reiche aus dem Meer, weil sie alle weltlich sind, menschlich. Aber ihre Qualität ist unterschiedlich. Übrigens dasselbe bei den vier Reitern und Pferden in Offenbarung 6. Sehe ich dasselbe. Auch ein Spektrum. Ja? Mir sind jetzt diese grundsätzlichen Dinge wichtig. Ich gehe nicht in die Details. Ich erkläre Ihnen auch nachher, warum ich das nicht tue. Also, das ist das erste Tier. Alle aus dem Meer, aber hier ein Tier mit humanen Zügen. Ich sage es gleich ganz ehrlich, ich habe es bewusst aber nicht aufgeschrieben. Nicht bei der Statue Daniel 2 ist es ganz eindeutig, Daniel sagt, das goldene Haupt bist du, Nebukadnezar. Wenn man entsprechend diese Tierreiche deuten will und deutet das erste Tier auf Nebukadnezar oder auf die Babylonier und meine Interpretation wäre richtig, ein Tier mit humanen Zügen, wer war Nebukadnezar? Der hat Jerusalem zerstört, der hat den Tempel zerstört. Wird geschildert als das Tier mit dem goldenen Haupt, als bei der Statue Goldenes, da ist eindeutig. Wenn wir hier interpretieren auf Babel, dann wäre es das Reich mit humanen Zügen, wenn meine Interpretation stimmt. Was ich damit sagen möchte oder schon vorsichtig andeuten möchte, haben die Texte verschiedene Bedeutungs- und Deutungsebenen? Oder liegen wir allein mit einer Interpretation richtig? Fragezeichen. Das Tier Nummer 2 ist der Bär, der viel Fleisch frisst. Ein Reich, das vieles verschlingt. Im Sinne der Abfolge, wenn das erste Reich Babel wäre, dann wären es hier die Medo-Perser. Und man kann dazu sagen, die Reiche wurden in der Abfolge immer größer. Hier haben wir auch eine Gefräßigkeit. Und damit auch eine gewisse Brutalität, die vom ersten Tier interessanterweise nicht berichtet wird. Obwohl die Babylonier überhaupt nicht zimperlich waren. Die Assyrer und die Babylonier waren in ihrer Kriegsführung sehr brutal. Das weiß man. Sie waren gefürchtet. Also hier das, wenn man es so deutlich, Sie merken, ich sage das mit einer gewissen Vorsicht. Nicht, man kann auch Literatur zu Rate ziehen, da werden verschiedene Deutungsmöglichkeiten nebeneinander gestellt. Und dann muss man sich entscheiden. Das Tier Nummer 3, der Panther mit 4 Flügeln und 4 Köpfen. Die 4-Zahl ist die Zahl der geografischen Totalität. in der Zahlensymbolik. Ost, West, Nord, Süd, das ist die geografische Totalität. Ein Reich mit 4 Flügeln und 4 Köpfen drückt eine Totalität aus der Größe, der Ausdehnung und der Herrschaft. Es wird betont, dass diesem Tier große Macht gegeben ist. Allerdings wird diese Macht nicht qualitativ beschrieben. Also nicht so wie davor der Bär mit den 3 Knochen im Mund, was auf eine gewisse Bestialität hindeutet, sondern es hat große Macht. Macht kann unterschiedlich ausgeübt werden. Und dann kommt, also wenn man jetzt in der Abfolge der Reiche käme, man auf das griechische Reich, dann kommt das vierte Tier. Das vierte Tier ist anders, es ist schrecklich und furchtbar. Es wird keine Tierart angegeben. Es gibt da schöne Bücher mit schönen Bildern über die Tiere. Das ist dann ein ganz komisches, da das vierte. Es wird am ausführlichsten beschrieben, es frisst und zertritt vieles. Es ist anders als die anderen Tiere. Es hat 10 Hörner und ein besonderes langes Horn mit Augen wie Menschenaugen und einem Mund, das große Dinge redet. Dinge, die wir alle in Offenbarung 13 wiederfinden. Und dieses Tier spielt dann in der Rückfrage Daniels im letzten Teil des Kapitels eine wichtige Rolle. Horn steht in der Symbolik für Macht. 10 Zahl ist neben der 4 Zahl eine Zahl der Totalität. Und zwar jetzt nicht der geografischen Totalität, sondern einfach der Fülle. Es ist ein Tier mit totaler Macht, mit der Fülle der Macht. 10 Hörner. Und jetzt taucht natürlich schon wieder die Frage auf, wie sind die Zahlen zu verstehen? Haben die Zahlen eine symbolische Bedeutung, haben sie eine Realbedeutung oder haben sie beides? Da können Sie jetzt entscheiden. Ja, also ich persönlich meine, sie haben eine symbolische und eine Realbedeutung, wie die meisten Zahlen der Bibel, sofern ich das richtig verstehe. Eine symbolische Bedeutung und eine reale Bedeutung. Reale Bedeutung wäre dann, es ist ein Tier, das sich in unterschiedlichen Weisen in der Macht zeigt und deshalb auch anders wie die anderen. Das wird nachher nochmal deutlich bei einer weiteren Interpretation. Also die 10 sind unterschiedliche Ausprägungen dieser Macht. Wenn es gleichzeitig eine Symbolzahl ist, könnte es durchaus sein, dass im realen Vollzug es in der Wirklichkeit der Geschichte nicht nur 10 Hörner gibt, sondern 23. Und das ist eigentlich eine Frage der Interpretation. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich komme immer mit meiner Jugend, nicht Offenbarungsauslegung in meiner Jugend, zu Offenbarung 13, das Tier mit den 10 Hörnern. Die 10 Hörner wurden namentlichen Größen der Geschichte von Jesus bis Gegenwart zugeordnet. 10. In der Auslegung war das 9. Horn Adolf Hitler und das 10. Horn der noch kommende Antichrist. So, jetzt eine Frage. Wie hätte die Auslegung der 10 Hörner nach diesem Auslegungsmodell im Jahr 1010 nach Christus ausgesehen? Wie hätte man da die 10 Hörner verteilt, wenn man sie real verteilt? Verstehen Sie die Problematik? Und in diesem Auslegungsmodell ging der Ausleger davon aus, nach Hitler geht es nicht mehr lang, dann kommt der Antichrist. Interessant war die Auslegung wieder ausschließlich aus der europäischen Perspektive. Alle 10 Namen waren europäische Namen, beginnend bei den bösen Kaisern des Römerreiches bis zum 9. Horn Adolf Hitler. Ich möchte nur zeigen, diese Realbedeutung, diese reale Interpretation, muss man auch ihre Schwächen kennen. Sonst trifft man Festlegungen, die vielleicht durch die Geschichte überholt werden. Ich sage nur als zweites Beispiel meiner Jugendzeit, 10 Hörner EU. Und dann waren es 8 Mitglieder, dann begann man langsam, dann stieg die eschatologische Fieberkurve. Dann waren es 9, dann wurde es noch hitziger, dann waren es 10, dann war es ganz heiß, dann waren es 11, dann war es aus mit der Hitze. Ich plädiere bei solchen Texten, die für Interpretation so schwierig sind, dass man sich verschiedene Möglichkeiten offen hält. Und zwar sowohl in der grundsätzlichen als auch in der realen Deutung. Jetzt habe ich etwas vorweggenommen, das habe ich nachher noch ausführlicher, weil mir das ein wichtiges Anliegen ist. Also dieses letzte Tier, ich sehe hier eine Sammlung. Die ersten 3 sind einzelne Reiche. Das vierte Tier ist eine Sammlung von Reichen, parallel oder geschichtlich. Ich habe verwiesen hier nochmal auf Daniel 2. Das habe ich schon gesagt. Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Eisen und Ton. 4 oder 5 Reiche. Da gehen die Meinungen auseinander. Und ich habe dann etwas aufgeschrieben zur Auslegung grundsätzlich. Ich möchte den Text nochmal, obwohl ich etwas vorausgaloppiert bin, trotzdem noch einmal lesen. Es gibt den Versuch, diese Tiere gewissen Reichen zuzuordnen. Das ist legitim. Ich lehne das nicht grundsätzlich ab, das ist nicht falsch verstehen. In Kapitel 2 wird beim goldenen Haupt eindeutig gesagt, das ist nicht, das bist du. Ja? Unterschiedliche Auslegungen zeigen jedoch, dass es bei dieser konkreten Interpretation keine eindeutige Sicherheit gibt. Bei den Reichen noch mehr als dann beim vierten Tier. Deshalb frage ich in der Interpretation zuerst vor der konkreten Interpretation, nach der grundlegenden Interpretation. Ich halte dies für einen grundsätzlichen Ansatz für eschatologische Texte. Diesen Ansatz muss man nicht teilen. Er ist durch meine Erlebnisse meiner Jugend ein Stück weit meiner Biografie geschuldet. Sage das ehrlich. Der grundsätzliche Ansatz fragt nicht zuerst nach der konkreten Ausprägung, ist das 9. Horn Adolf Hitler, sondern nach dem Wesen der Bedeutung, nach dem Wesen der Geschichte, nach dem Wesen der Zeit. Zusätzlich kann ich dann durchaus nach einer konkreten Deutung fragen. Wenn sich aber zeigt, dass die konkrete Deutung überholt wird, bedeutet das für meinen Auslegungsansatz, der zuerst nach dem Grundsätzlichen fragt, keinen Beinbruch. Während meines Erachtens die überholte konkrete Auslegung meine Auslegung in Frage stellt, grundsätzlich. Das heißt also, ich interpretiere zuerst grundsätzlich und dann konkret und nicht zuerst konkret und dann grundsätzlich oder nur konkret. Um nicht wie viele andere den vielen Irrtümern zu erliegen, die gerade bei solchen Texten geschehen sind und häufig mit gravierenden Auswirkungen auch. Fehlinterpretationen sind nicht folgenlos. Ich sage nur, die Endzeitberechnungen haben viel Unheil gebracht. Auch die Endzeitberechnung von Johann Albrecht Bengel hat über Menschen Unheil gebracht. Ich meine, dass Jesus in Matthäus 24 genau das tut. Er wird von den Jüngern gefragt, wann und was sind die Zeichen? Das ist die typische Frage der Eschatologie. Wann? Wann kommt Jesus wieder? Was sind die Zeichen? Kann man es festmachen? Und dann antwortet Jesus im ersten Abschnitt Matthäus 24 mit einer grundsätzlichen Antwort. Was prägt die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Verführung, Verfolgung, Katastrophen und die Verkündigung des Evangeliums. Und er macht es nicht konkret einen Ablauf, sondern grundsätzlich, das ist das Wesen der Zeit. Ich Ich habe vorher von verschiedenen Ebenen gesprochen. Ebene 1, die grundsätzliche. Ebene 2, die konkrete. Ebene 3, die grundsätzliche Interpretation führt mich zu einer dritten Interpretation, die mir sagt, die Reiche sind nicht einmalig, sondern sie wiederholen sich. Das hieße, die Vierzahl wäre noch in einer anderen Weise eine Symbolzahl. Die Vier, die geografische Totalität. Die Reiche sind nicht einmalig, sondern sie wiederholen sich mit diesen Charakteristikas in der Geschichte der Menschheit. Und sind in der Menschheitsgeschichte nicht nur als Abfolge zu verstehen, sondern auch parallel. Was führt mich dazu? Zum einen in Daniel 12, der Vers 4, in Daniel 7, der Vers 12. Nicht Gott kommt am Ende nach dem vierten Tier zum Gericht. Und dann heißt es in Vers 12, und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Ja, hoppla, war es doch nicht schon vorher aus. War das nicht eine Reihenfolge? Dazu tritt Offenbarung 13, Vers 1 bis 2. Offenbarung 13 schildert in Parallele zu Daniel 7 das vierte Tier. Und dann wird gesagt, dass dieses vierte Tier beinhaltet die ersten drei Tiere. Also im Tier von Offenbarung 13 haben wir die Totalität der Tiere von Daniel 7. Haben wir hier mehrere Aspekte, also eine Aufeinanderfolge der Reiche. Babylonier, Perser, Griechen, Römer. Und gleichzeitig eine Parallelität dieser Merkmale. Ich habe das vorher versucht deutlich zu machen. Wir haben doch gegenwärtig unser Land mit einem hohen Friedensgut und gleichzeitig Länder, die im Krieg und Chaos versinken. Das haben wir gleichzeitig. Wir haben gleichzeitig humane Reiche und wir haben gleichzeitig bestialische Reiche. Gleichzeitig. Und ist das auch eine Deutungsebene? Und kommen wir dann in ein universales Denken? Wir haben parallel Nord- und Südkorea. Ich möchte aber dazu sagen, alle sind Reiche aus dem Meer. Keines ist das himmlische Reich. Das heißt, keines ist nur göttlich. So, jetzt haben Sie meinen Ansatz, der war mir wichtiger wie alle Details. Die Frage nach dem Grundsätzlichen, nach dem Wesen und dann gerne auch die Frage nach dem Konkreten, da kann man jetzt in die Details rein. Und meines Erachtens auch die Frage nach Gleichzeitigkeiten. Nicht nur eine Abfolge. Und ich meine, es gibt textliche Hinweise für diese Gleichzeitigkeit. Vor allem Offenbarung 13. Die Weltgeschichte läuft nicht einlinig ab. Nicht? Und vor allem, wenn wir die Welt als Ganzes in den Blick nehmen, dann merken wir, wie groß die Unterschiede sind. Oder wenn wir in die Geschichte unseres Landes hineingehen, was haben wir für Kaiser erlebt? In Schwaben. Wir haben gute Könige erlebt, nicht? Die für ihre Untertanen gesorgt haben. Und wir haben Könige erlebt, die haben ihre Untertanen ausgebeutet. Da sind unsere Steuersätze ein Klacks dagegen. Wenn man die Burgen besichtigt, die gebaut wurden, was es Geld gekostet hat, so Riesenfestungen. Ich habe im Urlaub ein paar besucht. Das ist wunderbar beeindruckend. Aber was hat es damals für die Bevölkerung bedeutet? Wurden ausgesaugt. Das ist bis heute so. Okay. Jetzt, wo sind wir? 9 bis 12. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderte Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Jetzt kommt wieder eine Zahl. 1000 mal 1000 dienten ihm, und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Diese Bildsprache ist relativ leicht zu deuten, meine ich. Throne wurden aufgestellt, Throne der Herrschaft und des Gerichts. Die Throne haben immer die doppelte Funktion. Von den Thronen her wird gerichtet und es wird regiert. Und der, der uralt ist, das kann kein anderer als Gott sein. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron. Feuer hat unter anderem die Symbolik des Gerichts. Unter anderem. Und jetzt die Zahlen. Sie haben die vergangenen Zahlen noch im Kopf, 10 Hörner. 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Das ist die potenzierte Fülle. Das ist jetzt der Vergleich. 10 gegen 10.000. Ja? Das ist die Bedeutung dieser Zahlenangabe. Und jetzt nehmen Sie dieses Tier, wie das geschildert wird, mit was für einer Macht. Nicht, das zertritt und zerstört. Und dem wird jetzt Gott gegenübergestellt, ungleich mächtiger. Wie kann man das erkennen? In der jetzigen Zeit nur mit dem Auge des Glaubens. Wir sehen das nicht. Wir sehen es nicht. Es sei denn, wir bekämen einen kurzen Aufriss des Himmels. Das hat es auch schon gegeben. Die Bibel hat Beispiele dafür, wo man die göttliche Wirklichkeit für einen Moment sehen kann, wie es zum Beispiel Elisa geschenkt wird bei der Himmelfahrt Elias. Das war die Bedeutung dieser Schau. Hat eine große, nicht nur, dass der Elia eines doch ein schönes Lebensende hatte, das ich mir auch wünsche. Die Pferde habe ich schon. Sondern dass Elisa sieht die Wirklichkeit des Gottes Israels. Gegen das, was der normale Mensch sieht, an Macht der irdischen Könige. Das sieht der normale Mensch. Und da geht kurz der Himmel auf. Und wenn Sie diese Vision nicht haben, dann haben Sie sie hier. Die Bibel schafft eine Vision für die Wirklichkeit. Das Wort schafft eine Vision für die Wirklichkeit. Das Wort führt zu einer Gewissheit des Glaubens. Das ist das Wunder des Wortes. Und das kann man nur, das ist ein Gesicht des Glaubens, diese Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes. Jetzt kommt der nächste wichtige Aspekt. Die Macht dieser Tiere, ob human oder bestialisch, ist begrenzt. Die Macht der Tiere ist grundsätzlich begrenzt. Und durch wen wird die Macht der Tiere begrenzt? Durch Gott. Und gleichzeitig gibt es eine andere Aussage, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Ich weiß nicht, ob wir sie verstehen, aber die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Gott gibt den Tieren auch die Macht. Gott gibt den Tieren auch die Macht. So sind die assyrischen und babylonischen König sind Mächte Gottes. Und Kyros wird sogar als sein Gesalbter bezeichnet. Gott gibt den Reichen die Macht. Und er begrenzt sie. Ganz wichtig. Und manchmal kommt die Begrenzung überraschender, als wir es denken, und manchmal kommt sie uns zu langsam. Je nachdem, wie die Reiche sind. Die Macht der Tiere ist begrenzt, sie haben nicht die Qualität der Ewigkeit. Bei jedem Herrscher ist es so. Bei jedem Menschen ist es so. Wichtig. Bitte? Ja, in den Büchern ist verzeichnet, was getan wurde und nach dem wird gerichtet.
Da haben wir dann ganz ausführlich in der Offenbarung beim großen letzten Gericht, wo die Bücher aufgetan werden. So, jetzt kommt der Menschensohn. Szenenwechsel. Na, der kommt ja noch gar nicht. Kommt noch. Nein, haben wir. Vers 13 und 14. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Eine Kontrastfigur. Der Kontrast wird ganz deutlich. Da wird einer vor Gott gebracht und er wird beschrieben, und das ist jetzt sehr wichtig mit diesem Vergleich, wie eines Menschensohn. Es steht hier nicht ein Menschensohn, sondern wie eines Menschensohn. Das ist ein Vergleich. Ich denke, dieser Vergleich wird vom Neuen Testament her deutlich. Da gehe ich jetzt gleich ins Neue Testament hinein. Der Mensch gewordene Gottessohn, tatsächlich im Aussehen eines Menschen. Nicht im Philipperhymnus wird dieser Wechsel an, er war in göttlicher Gestalt, nicht wie eines Menschen so, sondern in göttlicher Gestalt. Und dann nahm er die Gestalt des Knechts an. Wie wir. Das ist wichtig, der Vergleich. Wichtig jetzt, der Menschensohn kommt nicht aus dem Meer, sondern er kommt mit den Wolken des Himmels. Das Kommen mit den Wolken des Himmels ist die Beschreibung, Fremdwort, einer Theophanie, einer Gottesbegegnung, einer Gotteserscheinung. Und natürlich ist das ein Stück weit Weltbild der Anschauung, aber Gott ist oben gedacht immer. Ja, wir können also sagen, Gott ist überall, aber Gott ist in der Darstellung immer oben. Die bestialischen Tiere, widergöttlichen Tiere, bis hin zu antichristlichen Tieren, nicht alle Tiere sind antichristlich, kommen von unten. Das Meer ist unten. Der Menschensohn kommt in den Wolken des Himmels, der kommt von oben. Und wie geht Jesus zurück? Himmelfahrt. Wolke. Und wie kommt er wieder? Ja. Zieht sich durch. Das Kommen von oben ist Ausdruck der Theophanie, der Gottesbegegnung, der Gotteserscheinung. Deshalb spielen auch Berge für die Geschichte eine wichtige Rolle, nicht? Die Offenbarung an Mose ist nicht unten im Tal, sondern die ist oben auf dem Sinai. Ja, Gott wird oben, im Weltbild der Anschauung ist Gott oben. Vater unser, unterm Boden, nein, im Himmel. Und das ist ein deutlicher Hinweis, hier kommt eine göttliche Gestalt als Kontrast zu den Tieren aus dem Meer. Nicht? Und das wird eigentlich auch übertrieben geschildert. Nicht? Die Tiere haben bestialische Züge. Nicht? Das ist ja das Dumme, dass bestialische Menschen oft sehr gut aussehen. Die sehen nicht aus wie ein Pater mit drei Knochen im Maul. Das machen wir. Hier wird etwas dargestellt damit. Dann wäre es viel leichter manchmal zu erkennen, wenn alle Bösen böse aussehen würden. Und wir eben gut. An manche wenigstens. Also, Kontrast. Die Tiere werden gerichtet und getötet, der Menschensohn bekommt, und das ist jetzt wichtig, eine universale Herrschaft. Und das möchte ich hier nochmal sagen, hier wird die Israel-Perspektive gesprengt. In den allermeisten messianischen Texten, nicht in allen, ist der Messias König über Israel.
der endzeitliche König über Israel. Der Menschensohn hat Macht über alle Völker und Sprachen, über die ganze Welt. Ist eine universale Herrschaft. Natürlich auch über Israel. Und diese Macht ist ewig. Es sind lauter Unterschiede zu den Tierreichen. Die Macht der Tierreiche ist begrenzt. Die Macht der Tierreiche ist nach meiner vorigen dritten Deutungsebene auch partikular. Also nicht unbedingt über die ganze Welt. Die Macht des Menschensohns ist über die ganze Welt und sie ist ewig. Das sind die entscheidenden Unterschiede. So, und jetzt reagiert Daniel, wie wir es erwartet haben, Vers 15. Er singt ein großes Loblied mit einem dreimaligen Halleluja. Bitte? Auch noch habe ich einen anderen Text. Nicht? Ich, Daniel, war entsetzt und diese Geschichte erschreckte mich. Worüber ist er entsetzt? Jetzt kommt doch der Menschensohn, ist doch alles okay. Er bekommt von Gott ewige Macht. Übrigens, das will ich auch noch unterstreichen, auch dem Menschensohn wird die Macht von Gott gegeben. Das hat Jesus zitiert in Matthäus 28, mir ist gegeben, nicht ich habe genommen, sondern mir ist gegeben. Von wem gegeben? Von Gott. Das ist das göttliche Passiv, sogenannte Passivum Divinum. Jetzt das Erschrecken. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. So, zunächst bekommen wir eine Klärung über die Reiche. Das sind vier Tiere, die auf vier Königreiche, die auf Erden kommen. Zur Zahl habe ich mich vorher geäußert. Vor allem das vierte Tier verbirgt vermutlich viele Ausprägungen dieser Macht. Und jetzt Vers 18. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Warum hier nicht der Menschensohn? Warum hier die Heiligen des Höchsten? Der Menschensohn kommt nicht mehr vor. Die Heiligen des Höchsten. Ich stelle jetzt ein paar Fragen. Ist hier Israel gemeint? Ist hier die spätere Gemeinde gemeint? Sind die Heiligen des Höchstens identisch mit dem Menschensohn? Ich möchte nur sagen, es gibt Auslegungen, teilweise auch aus dem jüdischen Bereich, die identifizieren ja auch den Messias bzw. den Gottesknecht mit dem Menschensohn. Das wird hier nicht klar. Das ist mir jetzt wichtig. Es wird hier nicht klar. Jetzt kommt ein Lehrsatz von mir. Die Erfüllung präzisiert die Verheißung. Ganz wichtig. Die Erfüllung präzisiert die Verheißung. Dieses Gesicht wird präzisiert in der Erfüllung und die Erfüllung kommt mit Jesus. Und jetzt noch den weiteren Text und dann noch ein paar Schlussanmerkungen und dann haben Sie Hunger. Vers 19, danach hätte ich gerne genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als die anderen Tiere. Das vierte Tier hat den Daniel erschreckt, das vierte Tier. Ganz furchtbar mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das ganze Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfühlen und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Also erste Stufe, das Tier besiegt die Heiligen. Bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Dann ändert sich das. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen. Jetzt haben wir die Deutung auf mehrere Mächte. Das vierte Tier ist ein Summarium. 10 Könige. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Aber jetzt noch einmal. Deshalb die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben, werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, die jetzt wiederum begrenzt wird. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel werden dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben, werden dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Ich werde mir den Satz Vers 28 in 5 Minuten zum Vorbild nehmen. Das war das Ende der Rede. Jetzt haben wir wieder am Ende interessant, das Reich wird dem Volk des Heiligen, der Heiligen des Höchsten gegeben. Der Menschensohn kommt nicht mehr vor. Nicht deshalb die Frage, was ist das für ein Zusammenhang? Gibt es hier eine Identität? Oder wie ist der Zusammenhang? In aller Kürze. Das Volk des Heiligen, der Heiligen des Höchsten tritt in den Mittelpunkt, in diesem Schlussteil, in einer doppelten Weise. Sie empfangen die Macht und sie müssen zuvor leiden. So, das bringt mich jetzt zu folgender Gesamtdeutung. Wie gesagt, es geht mir um das Wesen der Geschichte. Die Weltgeschichte ist zu verstehen als eine Abfolge und als Parallelität von Mächten, die von unterschiedlicher Qualität sind und sich in dieser Verschiedenheit abwechseln, aber alle aus dem Meer, ich habe es gesagt. Ihre Macht ist von Gott gegeben, was häufig Grund für Anfechtung ist, unbegrenzt. Sehr wichtig. Auch die letzte Zeit ist begrenzt, die hier noch genannt wird. Die Mächte bekommen sogar Macht über das Volk der Heiligen. Deckt sich genau mit Offenbarung 13. Das dort geschilderte Tier in Parallele zu Daniel 7 bekommt die Macht, die Gemeinde zu verfolgen und zu vernichten. Genau parallel. Diese Reiche werden durch die Kontrastfigur des Menschensohnes abgelöst. Reich, 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 Reich. Die Reiche folgen aufeinander. Es gibt Parallelität, aber es gibt ein Ende. Also von der Kontrastfigur des Messias, des Menschensohns abgelöst, dessen ein universales Reich ewig ist. So. Und jetzt, Menschensohn und Volk der Heiligen. Daniel 7 lässt durch den Schlussteil zum ersten Mal eine Ahnung zu, dass der Wechsel zwischen Menschensohn und den Tierreichen nicht abrupt stattfindet, sondern dass es eine Zeit der Parallele gibt, in der sein Volk auch verfolgt wird und das zum Teil erfolgreich. Ich sage, Daniel 7 gibt zum ersten Mal eine Ahnung davon, die noch nicht konkret formuliert ist. Nicht? Das Reich, die 4 Reiche, zack, aus, dann kommt der Menschensohn. Und dann ist das Reich des Menschensohns. Und dann sind die Heiligen sein Volk happy. Nein, Was ist mit dem vierten Tier? Und das wird noch nicht konkret formuliert, das kommt im Neuen Testament. Das kommt in der Interpretation durch das Neue Testament. Das Neue Testament lehrt, es gibt eine Parallele zwischen den Tierreichen und dem Reich des Menschensohns. Und das ist die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Und das ist das Wesen unserer gegenwärtigen Zeit. Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft ist die Zeit unterschiedlicher Reiche mit unterschiedlicher Qualität. 10 Hörner und alles, was da ausgeführt wird. Viel kompliziert noch. Unterschiedliche Reiche, unterschiedliche Qualität. Ich deute das vierte Reich auf die Zeit der Gemeinde Jesu mit verschiedenen weltlichen Reichen. Das ist jetzt eine ganz grobe Deutung. Und es ist aber schon die Zeit des Menschensohns. Hier gehen 2 Herrschaftsbereiche parallel. Und in dieser Zeit gibt es für das Volk der Heiligen des Höchsten auch Verfolgung und Leiden. Und diese Zeit findet ihr Ende mit der Wiederkunft Jesu. Und dann schildert die Offenbarung, dass im 1000-jährigen Reich der wiedergekommene Christus mit den Seinen regiert im 1000-jährigen Reich. Und da haben wir dann die Herrschaft, die hier beschrieben wird für das Volk der Heiligen des Höchsten. Also was hier bei Daniel noch nicht so klar hervortritt, wird geklärt und präzisiert durch die neutestamentlichen Texte. Und das ist jetzt ganz entscheidend, dass das Daniel und das Neue Testament lehrt nicht den abrupten Übergang. Daniel und das Neue Testament lehrt nicht, die Gemeinde Jesu wird sich ausbreiten und dann wird es auf dieser Welt immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Das lehrt das Neue Testament nicht. Sondern das Neue Testament lehrt die Wechselhaftigkeit der Geschichte. Die Abfolge verschiedener Reiche, wie Daniel 7. Und es muss auch bei uns nicht weiter bergauf gehen, es kann bei uns wieder bergab gehen und dann kann es wieder bergauf gehen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber unter diesen Mächten wächst Gemeinde Jesu. Unter diesen Tiermächten, unter diesen bestialischen Mächten wächst Gemeinde Jesu. Das ist das Entscheidende. Also hier dieser Geschichtsentwurf, Daniel 7, zum ersten Mal so ausgeführt in der Bibel. Ich habe hier noch die Wirkungsgeschichte aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ein Text mit ganz großer Wirkungsgeschichte, 3 Beispiele. Den Menschensohn-Titel hat Jesus für sich genommen. Er sprach von sich vom Menschensohn. Und jetzt interessanterweise, wir haben in Daniel 7 nur die Herrschaftsperspektive des Menschensohns. Leiden tut das Volk der Heiligen. Wird nicht gesagt, dass der Menschensohn leidet. Und Jesus verbindet das Menschensohnwort mit dem Wort vom leidenden Gottesknecht. Macht auch Jesus. Nicht der Menschen, er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Immer Menschensohnwort. Der Menschensohn gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Der Menschensohn gibt sein Leben als Lösegeld. Da kommt zu diesem Menschensohnwort aus Daniel 7 ein neuer Aspekt dazu, nämlich nicht nur das Leiden des Volkes, sondern das Leiden des Menschensohns. Und der Auferstandene sagt dann, Matthäus 28, und das passt dann wieder zu Daniel 7, mir ist gegeben ein bisschen Gewalt im Himmel und auf Erden. Habe ich wieder falsche Übersetzung? Mir ist gegeben, alle, das ist die Herrschaft des Menschensohns. Aber diese Herrschaft ist für uns noch eine verborgene. Es ist eine geglaubte Herrschaft. Wir können die auch niemand beweisen. Ich kann jeder kommen und sagen, wo ist denn die Herrschaft deines Messias in Syrien, wo ist denn die? Sehe ich nichts davon.
Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ein Bekenntniswort der Gemeinde. Aber das entspricht Daniel 7. Wenn wir jetzt hineingehen würden in die Offenbarung, sehen Sie Offenbarung 13, Aufnahme von Daniel 7, das Tier mit dieser Bestialität, das die Heiligen des Höchsten verfolgt und vernichtet. Und was steht zuvor in Kapitel 11 in der Offenbarung? Das Triumphlied. Und das durchzieht die Offenbarung. Kapitel 11. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn. Und das steht bewusst in Kapitel 11. Denn dann folgt Kapitel 13, die Macht, die das Tier bekommt. Aber mit allen Merkmalen von Daniel 7 begrenzt. Das Reich des Herrn über diese Welt, das Kapitel 11 schildert, ist ewig. Und diese zwei Pole durchziehen die Offenbarung. Übrigens, ich lasse jetzt doch noch die Katze aus dem Sack. Wenn Sie Offenbarung 6 lesen, die vier Reiter. Ich deute den Reiter auf dem weißen Pferd auf Jesus. Es gibt Leute, die deuten ihn auf den Antichristen. Ich könnte es jetzt auch begründen, warum ich das nicht tue. Meines Erachtens gibt es exegetisch ganz viele Argumente für die Interpretation auf Jesus. Und das hieße, bei diesen Pferden steht an erster Stelle die Macht Jesu. Und dann kommt der Reiter, dem die Macht gegeben ist, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dann kommt das fahle Pferd, das der Tod ist. Aber zuerst kommt Jesus. Zuerst Offenbarung 11, dann Offenbarung 13. Was haben wir gesungen heute Morgen, zweite Strophe? Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Das ist eine Wirklichkeit. Er regiert auch die Reiche dieser Welt. Er regiert sogar die Tierreiche dieser Welt. Lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert. Amen.
Ich muss gestehen, ich war gerade so gebannt, dass ich gar nicht auf den Abschluss gefasst war. Vielen, vielen Dank. Wir haben nur ein paar Seiten in der Bibel aufgeschlagen und Sie haben uns durchgeführt. Und wir haben Bibelkunde gehabt und ich habe den Eindruck, Bibelkunde entwickelt sich zum Geheimtipp, zu einer Abkürzung für ein Basisseminar in Geschichte. Jeder Historikerstudent sollte es haben, für Seelsorge, Gemeindelehre. Vielen, vielen Dank. Wir sind froh, dass es nicht zu Ende ist und freuen uns auf morgen wieder, 9.45 Uhr. Für einige von Ihnen ist auch 16 Uhr wieder Römerbrief dran. Römer 9 hat gestern angefangen. Herzlich willkommen dazu. Und nochmal die Erinnerung, morgen Nachmittag ist ein stiller Nachmittag hier im Kurs, aber um 19.30 Uhr Teil 3 von dem Vortrag Zeitströmungen. Das Hauptstichwort war Materialismus am Mittwochabend. Gute Stunden noch heute Mittag.